Das weiße Flüstern. Staubfinger blickte von den Turmzinnen hinab auf den nachtschwarzen See, wo das Spiegelbild der Burg zwischen den Sternen schwamm. Der Wind, der über das narbenlose Gesicht strich, war kalt vom Schnee der umliegenden Berge, und Staubfinger schmeckte das Leben, als kostete er es zum ersten Mal. Die Sehnsucht, die es brachte, und die Lust, all das Bittere, all das Süße, alles, auch wenn es nur auf Zeit war, immer nur auf Zeit, gewonnen und verloren, verloren und erneut gefunden. Selbst das Schwarz der Bäume machte ihn betrunken vor Glück. Die Nacht färbte sie so schwarz, als wollte sie endgültig beweisen, dass diese Welt nur aus Tinte bestand. Sah der Schnee auf den Berggipfeln nicht aus wie Papier? Und wenn schon? Über ihm brannte der Mond ein silbernes Loch in die Nacht, und die Sterne umringten ihn wie Feuerelfen. Staubfinger versuchte sich zu erinnern, ob er den Mond auch im Reich der Toten gesehen hatte. Vielleicht. Warum schmeckte das Leben so viel süßer durch den Tod? Warum konnte das Herz nur lieben, was es auch verlieren konnte? Warum? Warum? Die weißen Frauen wussten ein paar Antworten, doch sie hatten ihm nicht alles gesagt. Später hatten sie geflüstert, als sie ihn hatten gehen lassen. Ein andermal. Du wirst noch oft kommen und oft gehen. Gwyn saß neben ihm auf den Zinnen und lauschte beunruhigt dem Lecken und Schlecken des Wassers. Der Marder mochte die Burg nicht. Hinter ihnen regte sich Zauberzunge im Schlaf. Sie hatten beide ohne ein Wort beschlossen, hier oben hinter den Turmzinnen zu schlafen, auch wenn es kalt war. Staubfinger schlief nicht gern in geschlossenen Räumen und Zauberzunge schien es ebenso zu gehen. Vielleicht schlief er aber auch hier oben, weil Violante Tag und Nacht durch die bemalten Räume strich, so rastlos, als suchte sie nach ihrer toten Mutter, oder könnte so die Ankunft ihres Vaters beschleunigen. Hatte je eine Tochter mit solcher Ungeduld darauf gewartet, ihren Vater zu töten? Violante war nicht die Einzige, die keinen Schlaf fand. Der Buchmaler saß in der Kammer mit den toten Büchern und versuchte, seine linke Hand zu leeren, was seine rechte einst so meisterhaft beherrscht hatte. Stunde um Stunde saß er da, an einem Pult, das Brianna für ihn vom Staub befreit hatte, und zwang die ungeübten Finger, Blätter und Ranken zu zeichnen, Vögel und winzige Gesichter, während der nutzlose Armstumpf das Pergament hielt, das er vorsorglich mitgebracht hatte. »Soll ich dir im Wald einen Glasmann suchen?« hatte Staubfinger ihn gefragt, aber Balbulus hatte nur den Kopf geschüttelt. »Ich arbeite nicht mit Glasmännern«, hatte er mürrisch geantwortet. »Sie hinterlassen allzu gern ihre Fußabdrücke auf meinen Bildern.« Zauberzunge schlief unruhig. Der Schlaf brachte ihm keinen Frieden, und in dieser Nacht schien es schlimmer als in den Nächten zuvor. Vermutlich waren sie wieder bei ihm. Wenn sich die weißen Frauen in die Träume schlichen, sah man sie nicht. Zu Zauberzunge kamen sie öfter als zu ihm, als wollten sie sicher gehen, dass der Eichelherr sie nicht vergaß, sie und den Handel, den er mit ihrer Herrin geschlossen hatte, der großen Wandlerin, die welken und blühen ließ, gedeihen und verderben. Oh ja, sie setzten ihm zu, strichen ihm übers Herz mit ihren kühlen Fingern. Staubfinger spürte es, als wäre es sein eigenes. »Eichelherr«, glaubte er sie flüstern zu hören, und fröstelte und sehnte sich zugleich. »Lasst ihn schlafen«, dachte er. »Lasst ihn ausruhen von der Angst, die der Tag ihm bringt. Angst um sich selbst, Angst um seine Tochter, Angst, das Falsche getan zu haben. Lasst ihn.« Er trat auf Zauberzunge zu und legte ihm die Hand aufs Herz. Mit bleichem Gesicht fuhr er aus dem Schlaf. Ja, sie waren bei ihm gewesen. Staubfinger ließ das Feuer auf den Fingern tanzen. Er kannte die Kälte, die diese Besucherinnen hinterließen. Frisch und klar, rein wie Schnee war sie, aber das Herz fror und brannte zugleich. »Was haben Sie diesmal geflüstert? Eichelherr, die Unsterblichkeit ist ganz nah?« Zauberzunge schob das Fell zur Seite, unter dem er schlief. Seine Hände zitterten, als hätte er sie zu lange in kaltes Wasser getaucht. Staubfinger ließ das Feuer wachsen und presste ihm noch einmal sacht die Hand aufs Herz. »Besser?« Zauberzunge nickte. Er stieß seine Hand nicht zur Seite, auch wenn sie immer noch heißer war als Menschenhaut. »Haben sie dir das Feuer in die Adern gegossen, um dich wieder lebendig zu machen?« hatte Farid Staubfinger gefragt. »Vielleicht«, hat er geantwortet. Der Gedanke gefiel ihm. »Himmel, sie müssen dich wirklich lieben«, sagte er, als Zauberzunge schlaftrunken auf die Füße kam. »Leider vergessen sie manchmal, dass ihre Liebe unweigerlich zum Tode führt.« »Oh ja, das vergessen sie. Danke fürs Wecken.« Zauberzunge trat zu den Zinnen und blickte hinaus in die Nacht. »Er kommt, Eichelherr, das haben sie diesmal geflüstert. Er kommt doch!« Er drehte sich um und sah Staubfinger an. »Der Pfeifer bahnt ihm den Weg.« »Was wollen Sie damit sagen?« »Nun, was immer das heißt.« Staubfinger ließ das Feuer verlöschen und trat an seine Seite. »Der Pfeifer muss ebenso über die Brücke wie sein Herr. Also werden wir ihn rechtzeitig kommen sehen.«